Das System wird fallen.
Unglaublich aber wahr, Stand-Up-Comedian und Podcaster Kavu Skalanta zu Gast bei uns im Podcast Auf die Hand.
Ist ja jetzt nicht, ist ja nicht live, oder? Also
Kavu Skalanta.
Wo mir nicht so klar war, wie schlecht ich eigentlich bin.
Buh,
wie so ein Arschloch. Blaue Autos fahren doch irgendwie immer schneller. Das widert mich an. Das war's von mir.
War jetzt in gewisser Weise, Alex, war es jetzt schon ein kleiner Spoiler, was ihr gehört habt. Es ist Kavu Skalanta bei uns zu Gast heute.
Oh ja.
Also was heißt heute? Das ist jetzt hier gerade Meta, was wir hier gerade machen, ne? Weil wir das Intro schon wieder im Nachhinein aufnehmen.
Natürlich.
Wir das kennen von Auf die Hand.
Und vor allem, was ihr nicht wisst, das ist schon die zweite Version, weil die erste ist kacke gewesen, haben wir festgestellt. Also Kavu Skalanta, Nachwuchs-Comedian, hat einen Nachwuchs...
Stand-Upper. Stand-Up-Comedian, ganz wichtiger Unterschied, den er später erklären wird.
Ja. Hat den Nachwuchspreis gewonnen. Darüber werden wir auch sprechen.
Und natürlich, es ist Auf die Hand. Ihr müsst diesem Podcast folgen. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt. Auf Spotify, auf Apple, wo auch immer ihr uns hört. Und natürlich gebt uns, wenn ihr wollt, 5 Sterne. Das sind alle gerichtet, weil ich weiß, wie viele jetzt neu dazu gekommen sind.
Ja, hallo, genau. Und wir bestechen euch auch. In dieser Podcast-Folge haben wir noch ein Geschenk für euch.
Oh, stimmt. Stimmt. Let's start right into it, würde ich sagen.
Genau, aber hört sie erst an und liest dann die Shownotes.
Auf die Hand.
Ich muss ja ehrlich jetzt schon mal zugeben, und es ist jetzt... Ich habe eine kleine Anekdote zur Vorstellung unseres heutigen Gastes, weil ich erstens bin ich, wie Flair sagen würde, ein kleiner Fanboy.
Du Fanboy.
Und zweitens habe ich dann gestern noch überlegt, weil so meine persönliche Philosophie immer ist, ja, ich finde es total langweilig, wenn Leute immer nur mit Erfolgen vorgestellt werden und sie sind die Größten und hier die Witzigsten und da die Tollsten und das haben sie alles erreicht. Habe ich mir immer für mich selber vorgenommen, nee, finde ich langweilig, interessiert mich nicht, will ich nicht. Und dann habe ich überlegt, wie kann ich Kavus jetzt in der Folge vorstellen und habe nur mit Superlativen gearbeitet. Er ist der Witzigste und er hat die lustigste Story mal in einem Podcast erzählt, die ich bisher gehört habe, bla bla bla. Und habe mir gedacht, ja okay, bin gleich mal in meine eigene Falle getappt und erzähle jetzt selber nur in Superlativen. Aber deswegen, ich freue mich wahnsinnig, dass er sich heute die Zeit nimmt für uns, mit uns aufzuzeichnen. Er ist nämlich auch Podcaster, Chips und Kaviar, gerne mal auschecken. Kavus, herzlich willkommen bei Auf die Hand.
Hi, danke.
Hallo Kavus.
Hallo.
Hat dir die Einleitung von Flo gefallen?
Ja, ist sehr nett. Man kann sich da nicht beschweren, das ist super nett. Vielen Dank.
Findest du, er hat zu wenig Superlative verwendet?
Nee, war genau die richtige Menge.
Das gefällt dir so ganz gut.
Ja, ich habe da immer so ein bisschen Charme, also so, mir kann das auch schnell unangenehm werden, deswegen, war voll nett. Vielen Dank.
Und weil du gerade gesagt hast, Superlative sind dir unangenehm. Ich hatte das Gefühl, als sie gesagt haben, du kriegst den Preis, das war dir unfassbar unangenehm, / du hattest gar keine Lust auf den Preis. Ich weiß nicht genau, was die richtige Antwort ist.
Nee, keine Lust auf den Preis ist viel zu doll gesagt, aber ich wusste nicht, wie ich jetzt reagieren soll oder was, also ich hatte nicht dieses Formel 1 Champagner-Ding auf dem ersten Platz, also das Gefühl hatte ich nicht, aber die waren alle super nett und ja.
Das ist immer schön, wenn man sagt, aber die waren alle super
nett. Also es ist alles so positiv, man kommt sich dann immer vor wie so ein Arschloch, wenn man sich nicht so freut, also oder so abgeht, wie glaube ich, also Leute sich das vielleicht wünschen oder so, aber es soll nicht heißen, dass man es jetzt nicht gut findet oder irgendwie sowas, sondern
ich glaube, es ist auch richtig
scheiße. Es war ungewohnt einfach so eine Situation.
Wenn du es zu sehr feierst, naja, der muss sich auch nur selber feiern. Wenn du es zu wenig feierst, naja, der ist schon so arrogant. Es ist wirklich nicht einfach. Kavus, für alle 4 Leute, die uns zuhören, die dich nicht kennen, der Rest kennt dich ja, aber die 4 Leute, die dich nicht kennen, wie würdest du dich selber beschreiben? Dein Job, was machst du genau als Comedian? Was ist die Richtung deiner komedialen Schaffungs, ich komme aus dem Satz nicht mehr raus, wie sieht dein Comedy-Programm aus?
Ich bin Stand-Up-Comedian. Ich glaube übrigens, dass mich fast alle, die gerade hören, nicht kennen. Also ich glaube, ihr überschätzt
das. Jetzt geht das wieder, Understatement.
Ich so bescheuert.
Nee, aber ich bin Stand-Up-Comedian und trete auf, habe ein Solo-Programm und einen Podcast. Ja, ich habe um diese Uhrzeit immer viel Zeit, deswegen war das in der Einleitung hattest du gesagt, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Es ist Dienstag, 12.30 Uhr, ich bin maximal arbeitslos gerade, also ich habe hier nichts zu tun.
Wie häufig kommt es vor? Ich fand jetzt deine, es hatte jetzt fast schon, wie Alex dich gefragt hat, was du so machst, da muss ich auch immer dran denken, wenn ich auf Familienfesten bin. Einmal im Jahr treffen wir uns an Weihnachten, da kommt die ganze erweiterte Familie. Und jedes Jahr, weil kein Schwanz sich natürlich von der erweiterten Familie merkt, was man selber so macht. Und man erzählt jedes Jahr die gleiche Geschichte. Dann denkst du mir, ja, du merkst es dir sowieso nicht. Aber weil mich das jetzt so dran erinnert hat, wie häufig bist du in der Situation, dass du jemandem erzählst, was du machst und dann sagst du, ja, du bist Stand-Up-Comedian und dann kommt erstmal diese spontane Reaktion von einem, ach so, ja, dann erzähl doch mal einen Witz, dann sei doch mal witzig, Carlos.
Ja, ich würde sagen, das passiert nicht so häufig, wie man denkt, aber es passiert schon tatsächlich. Also, aber ehrlich gesagt, so in letzter Zeit lerne ich gar keine neuen Leute kennen. Also die Situation hatte ich früher. Also ich habe ja 2015 angefangen, da waren das hier so, ich würde sagen, 8 Typen in Berlin, die so in dieser Open-Mic-Szene, in diesem sogenannten Underground-Szene oder was auch immer, also kleine Shows in Bars, alles selbst organisiert, teilweise immer noch. Läuft es so. Mittlerweile gibt es auch ein paar Comedy-Clubs, die wirklich daraus hervorgegangen sind. Aber als wir damals angefangen haben, da war Stand-Up-Comedy halt so komplett uncool eigentlich. Also die Assoziation war immer sofort Mario Barth und diese Sachen und
Quatsch, Comedy-Club auch noch.
Genau. Und alles, also ich habe das früher alles auch ein bisschen negativer gesehen. Man hat manchmal so eine Arroganz, als Anfänger. So, wenn man irgendwas gar nicht kann, dann denkt man erstmal, ja, man ist richtig gut da drin oder so. Deswegen habe ich das früher ein bisschen negativer gesehen. Mittlerweile denke ich mir so, das ist alles einfach aus einer anderen Zeit so ein bisschen. Aber damals war das so, wenn man jetzt sich mit einem Mädel getroffen hat oder so, war das immer so ein bisschen, ja, so leicht peinlich, so, ja, ich mach Stand-Up-Comedy, aber nicht so wie der, sondern irgendwie cooler und all das. Also da hatte man dieses Gefühl noch viel mehr, so.
Ich hab hier bei Radio Fantasy in diesem Sender, Carvus hat übrigens, als wir noch nicht aufgenommen haben, gesagt, ich habe doch Radio Fantasy nicht gekannt und da haben wir natürlich schon ein bisschen schlechte Stimmung gehabt, deswegen ist ein bisschen angespannt zwischen uns.
Nee. Carvus, wer nochmal?
Aber genau, wir beruhen ja auf Gegenseitigkeit.
Ihr habt gesagt, dass ich euch irgendwie nach dem Interview ghosten würde und ich meinte, ja? Also es würde, ich kannte euch vorher auch nicht, also es würde nichts ändern an der Situation und vorher, es war irgendwie sowas.
Ja, das stimmt. Nee, und ich hab hier im Sender irgendwie, ich bin Quereinsteiger, ich sag's mal so, ich bin hier irgendwie ins Radio reingestolpert, eigentlich als Student und mittlerweile bin ich ziemlich involviert und es macht mir geisteskrank viel Spaß.
Aber ist es nicht, geil, ist nicht bei allen von euch so? Ich habe immer das Gefühl, Radiomoderatoren ist irgendwie so ein Ding, wo alle immer so reinstolpern.
Es gibt auch die von der Pike auf gelernt, würde ich sagen.
Echt? Ja. Okay. Ich habe das noch von der Pike aufgelernt, tatsächlich.
Ach, krass. Okay.
Damals also 1873.
So, wie so Journalistenausbildung oder was also Radio?
Ja, das nennst du dann, ja, das ist Volontariat, das geht über 2 Jahre und da lernst du halt alles vom Redakteur über Nachrichten, wenn du willst, da habe ich mich mal erfolgreich drum gedrückt, bis hin zur Moderation, ja. Du fängst auch mit Umfragen holen an und dem ganzen Zeug.
Ja. Ah ja, okay, cool.
Und ich habe mir irgendwie hier im Sender bei manchen so ein Status erarbeitet, dass ich so ein Krittler bin, dass ich immer an allem gerne rumkritisiere und werde da auch gerne mal missverstanden an vielen Punkten. Und ich bin ja der absolute, da lege ich alle meine Hände, ich habe ja nur 2, aber die lege ich beide dafür ins Feuer, dass ich sage, man kann definitiv definieren, was gute Comedy, was guter Humor ist. Der Unterschied, den ich dann immer ziehe, ist nur, finde ich es lustig, also kann ich dann drüber lachen, aber ich kann objektiv beurteilen, ja, Carvus schreibt gute Jokes, ich finde sie einfach noch nicht lustig, aber sie sind gut geschrieben. Findest du, man kann Comedy als gut oder schlecht definieren, falls ja, wie?
Das ist eine gute Frage, das Thema kam auch schon so oft auf, ich habe immer noch nicht eine gute, also ich habe keine richtige Antwort dazu. Ich glaube auch, dass man es kann, aber ich ist schwierig, das Kriterium.
Ich glaube, es hat sehr viel mit Timing zu tun. Die Pointe am richtigen Zeitpunkt zu setzen, weil ich glaube, was Flo mal als Beispiel gebracht hat, er mag ja die Art von Humor von Dieter Nuhr überhaupt nicht. Mhm. War das Dieter Nuhr oder bei dem du aber gesagt hast, du weißt, der versteht sein Handwerk, weil er weiß, wann er eine Pointe setzen muss.
Ja, genau, Dieter Nuhr ist für mich so ein bisschen zwischen Fluch und Segen, weil also für mich ist eine der Definitionen, wann ich Comedy gut finde und wann ich sie eher schlecht finde, ich finde, man kann sich immer über Sachen lustig machen, die jemand macht. Das finde ich, da darf man, finde ich, einen Witz drüber machen. Aber ich finde es immer dann scheiße, wenn es anfängt, über was lustig zu machen, wie jemand ist. Also, dass jemand groß ist oder klein ist oder dick ist oder was weiß ich was ist. Da finde ich es immer, und da ist Dieter nur so immer so an der Grenze. Ich meine, ich glaube, über Greta Thunberg, da hat er sich häufig über ihre Krankheit mokiert, wo ich mir dachte, also das ist irgendwie sowas von daneben.
Ich habe das nicht gesehen, aber irgendwie klingt schon so unangebracht, dass ich das, also ich persönlich finde das schon wieder fast ein bisschen witzig, also so was dahin zu gehen. Aber es kommt natürlich auf die Art und Weise an. Also, ich glaube immer so, es gibt einen Begriff so, also unter Comedians oder in diesem Jargon, und das ist hacky, oder dass jemand ein Hack ist oder ein Joke ist hacky. Und das beschreibt ein bisschen dieses Ding von, dass sich ein Witz oder ein ganzer Act so anfühlt als, okay, du machst das für die und nicht, das ist eben nicht das, was du witzig findest. Das ist einfach so, es bedient so viele vorgefertigte Humormuster. Also so, wenn man jemanden auf der Bühne sieht und der hat wieder was dazu auf eine unkreative Art. Ja, da war ich im Prenzlauer Berg und Sojalatte ist dann die Punchline oder so, wo man sich denkt, ja, das ist jetzt auch schon also gut ausgelutscht und du machst es halt, um dann also sehr programmiert dann den Lacher zu kriegen irgendwie. Es ist irgendwie nichts, was aus dir herausgekommen ist, sondern das gab es schon irgendwie.
Yeah. Aber ist es nicht so, wenn ein Abend nicht gut läuft, dass man auf solche Tricks dann zurückgreift?
Nö, also wenn ein Abend nicht gut läuft, dann läuft er so weiter, bis er zu Ende ist.
Ich frage dich deswegen, weil ich deine aktuelle Folge gehört habe und redest du genau über dieses Problem.
Genau. Nee, das war ein anderes Problem. Das war, ich habe da eine ganz kleine Show moderiert und so und habe da mal darüber geredet, wie es ist. Ich bin einfach scheiße auf die Bühne rauf. Das ist so ein
so unvorbereitet.
Unvorbereitet und auch das Signal, das dann das Publikum kriegt, ist dann so, der hat keinen Bock hier zu sein. Das ist das Schlimmste, womit die Show beginnen kann, ist, dass Leute sich Zeit nehmen, Ticket kaufen, da hinkommen. Also es war in Berlin und es war jetzt keine wichtige große Show oder so, aber trotzdem, also die Leute, das ist ja Donnerstagabend von Leuten und die kommen dann dahin. Und wenn die dann das Gefühl kriegen, der Typ hat gar keinen Bock, dann ist es, also das ist dann der Fehler, das geht dann da los und das ist irgendwie so voll der dumme Anfängerfehler, aber
Ich finde es ganz, fand einen ganz guten Punkt, den du gesagt hast, mit man programmiert die Leute so ein bisschen auf die Lache. Ich muss da immer an so einen Comedian zum Beispiel wie als Kristall groß, also ich will hier gar keine, alles gut, wenn man den lustig findet, will es gar kein, ist gar kein Bashing, sondern für mich ja, also das meine ich wieder persönlich ja, aber kann ja jeder lustig finden, was er will, aber der hat ja immer, er hat eine Story erzählt. Und egal wie bescheuert oder wirklich unlustig die Geschichte war, kam immer einfach zum Schluss, da war das. Und die Leute sind ausgeflippt vor Lachen. Aber nicht, weil der Joke gut war, sondern weil halt die Punchline sie einmal lustig fanden und darauf jetzt so ein bisschen konditioniert wurden. Aber wie, das hast du schon so ein bisschen drüber gesprochen, gibt's dann, oder was, wie fängst du an, dich auf eine Show vorzubereiten? Wie kommst du auf Witze? Weil ich stell's mir relativ schwierig vor, man kann ja nicht einfach, jetzt sei kreativ, du brauchst noch, um dein Programm zu füllen, zum Beispiel 10 geile Stories. Hol uns da vielleicht einfach mal so ein bisschen in den Prozess mit rein, wie du auf dein Programm kommst, wie das entsteht.
Das entsteht, also ich habe eine iPhone-Notizdatei und ich sag mal, es beginnt mit einer Prämisse, irgendeiner Beobachtung, irgendwas. Blaue Autos fahren doch irgendwie immer schneller, oder Leute? Also, es ist jetzt einfach, das ist das Level an Kreativität, das ich gerade habe.
Entwickeln wir gerade zusammen?
Ich glaube, wir entwickeln das nächste große Ding hier gerade.
Ja, ich glaube auch, das ist super. Das ist super.
Blaue Autos fahren doch irgendwie immer schneller.
Die perfekte Promo für deine. Ich habe doch gesagt, Kabus ist lustig.
Ja, das ist die Promo. Das ist die Promo. Und noch viel mehr davon am 1.10. in Augsburg.
Sehr gut.
Naja, auf jeden Fall kommt man auf irgendwo. Ich wollte jetzt gerade nicht irgendwas sagen, woran ich gerade arbeite. Das kommt mir dann ist es irgendwie so komisch. Und dann hat man das und man findet das irgendwie witzig, da ist was Und Comedians haben so unterschiedliche Methoden und also wie sie ab da an weiterschreiben. Mein Ding ist es immer, dass ich morgens nach dem Aufstehen ziemlich so als erstes, ich mache mir einen Tee so und dann habe ich hier so einen Ort in der Wohnung, habe ich einen Deo-Roller als Mikrofon stehen, mache mir oft irgendwie Musik an, damit es mich ein bisschen übertönt, weil es mir peinlich ist, durch die Wohnung laut zu reden. Und dann ist es so eine Art von, ich sag mal so, Freeriding. Also ich laber einfach laut rum und schreibe nichts auf. Und dann, also ich sag einfach alles, was mir in den Kopf kommt, um diesen inneren Zensor wegzukriegen. Weil das Allererstbeste ist meistens das Witzigste. Das kommt einfach sozusagen, als wäre da so ein bisschen dieses dumme Kind, das man war, das einfach Sachen gesagt hat und keine Rücksicht auf so soziale Konsequenzen oder irgendwas. Also
so ein Kind, das auch Witze erzählt in dem Moment, in dem es das Kind, das den Witz erzählt, erfindet es den Witz auch gerade.
Ja, genau. Also das einfach, also so ein bisschen ist es, glaube ich, diese Energie, dieses, weil wenn wir älter werden, also wenn man erwachsen wird und man wird dann irgendwann eingeführt in diese ganzen Regeln und Spiele, die Erwachsene spielen und diese ganzen, das macht man so nicht, das sagt man so nicht, pass auf, was Leute da denken und all das. Und all das habe ich auch natürlich in meinem normalen Leben, aber auf der Bühne versucht man das halt oder beim Schreiben wegzukriegen. Geht jetzt nicht darum, irgendwie Tabus zu brechen unbedingt, sondern einfach nur, also wirklich so nah wie möglich daran zu kommen, zu sagen, was man denkt und es einfach witzig rauszulassen. Oft ist das das Witzigste. Es ist sehr langweilig, also es ist jetzt vielleicht
na ja,
gar nicht so.
Naja, wenn ich stelle mir gerade vor, du beschreibst, und Carvos, wie ist so sein Tagesablauf? Naja, ich spreche bei lauter Musik in einen Dio-Roller. Ich finde das durchaus sehr interessant.
Ja.
Als du gesagt hast, Mama, ich werde jetzt Comedian.
Ja,
sagt
meine,
sie dann, was habe ich in meiner Erziehung falsch gemacht?
Nee, meine Eltern waren für iranische Verhältnisse sehr angenehm desinteressiert, muss ich sagen. Also, es ist ein bisschen Klischee, aber da ist wirklich viel dran. Iraner haben eigentlich immer sehr hohe Karriereerwartungen an ihre Kinder. So, das Klischee ist, dass sie immer wollen, dass ihre Kinder Ärzte werden und all das. Und meine Eltern waren nicht so, und das hat sich dann auch, also haben halt schon gewollt, dass ich gut in der Schule bin und so, aber mein Vater hat halt dieses Ding in seinem Kopf, so Deutschland ist Papierland, das ist so ein Ding für ihn. Und als ich dann so meinte, ich will Comedian werden oder ich mache Comedy, dann meinte er so, ja, okay, aber vielleicht willst du auch Theaterwissenschaften studieren. Also so irgendwie das noch mit einem Diplom oder irgendeinem Uni-Abschluss noch irgendwie so absichern, damit es irgendwie in seiner Vorstellung seriöser ist und sicherer und dass ich keine Probleme später kriege.
Wie ist das Gefühl, wenn man zum ersten Mal merkt, scheiße, ich lande, du setzt deinen Joke, deine Pointe und du merkst, es reagiert kein Schwanz. Es kommt keinerlei Reaktion.
Yeah.
Wie schwierig ist das so für dich gewesen, als du damit also noch kein Selbstbewusstsein hattest und wusstest, du hast deine Crowd? Wie steckt man sowas weg?
Ich muss sagen, ich habe sozusagen, es gibt verschiedene Starter-Typen, sag ich mal, so Leute, die mit Comedy anfangen, und ich gehörte zu der Kategorie, die am Anfang erstmal viele gute Auftritte hatten. Und ich bin dann nach, ich sag mal, 2 Monaten auf einmal in das Loch gefallen, wo andere Leute vielleicht anfangen, und ich war das Gute gewohnt. Und ich glaube, ich hatte einfach so einen richtig angenehmen Selbstbetrug am Laufen, wo ich mir nicht so klar war, wie schlecht ich eigentlich bin. Und das ist echt, also das kann sehr gefährlich werden. Also das kann gefährlich sein. Aber ich hatte, glaube ich, einfach so glücklicherweise die richtige Balance am Anfang, das mir nicht so bewusst war. Und auch die Auftritte, die gut waren, die waren alle gut mit gewissen Tricks und mit viel Stütze. Also mit viel so, dass ich dann was ablese, ein bisschen ein Charakter spiele, Dinge mache, die mir billige Lacher gegeben haben und dann einfach so künstlich so ein Fake-Selbstbewusstsein aufgebaut haben. Und das hat sich eigentlich hat mir am Anfang geholfen. Ich habe dann später Zweifel bekommen, so mit so ein paar Monaten Verzögerung. Und ja, das ist halt, also gerade am Anfang tut es halt echt weh, weil man noch so gar keine Hornhaut hat oder so und dann hat man einen schlechten Auftritt irgendwie. Ich weiß noch, ich hatte einen schlechten Auftritt in einer Zeit, wo ich dachte, boah, das Bit, also die Nummer, das Bit ist gut und und das ist manchmal so ein Anfängerfehler, dass man denkt, nur weil es so viermal gut angekommen ist, ist es sozusagen safe. Und dann bin ich in Potsdam gebombt, irgendwie so vor 80 Leuten. Und dann denkt man auch so, boah, es ist jetzt irgendwie so eine kleine Katastrophe. Es hat mir immer geholfen, an Sachen dann zu arbeiten. Also ich habe das, glaube ich, immer so als...
Jetzt hast du schon einen ganz guten Stichpunkt. Hä? Was ist denn jetzt in meinem Kopf los?
Ein gutes Stichwort
gegeben mit Potsdam, weil zumindest nehme ich das so wahr, Comedians passen häufig ihre Programme an, je nachdem, wo sie auftreten. Ich kenne das jetzt zum Beispiel auch vom Podcast von Böhmermann und Schulz, wo Olli Schulz sagt, dass er immer schon im Vornherein weiß, je nachdem, in welcher Stadt er ist, wie die Stimmung ist so im Publikum. Inwiefern spielt es eigentlich für dich eine Rolle, also was andere über, also versuchst du, das ist eine komplizierte Frage, wie ich es jetzt hätte stellen wollen. Nee, also versuchst du, deine Witze eher fürs Publikum zu schreiben oder bist du erstmal die allererste Instanz, dass du sagst, ich finde die Story witzig, die muss dadurch automatisch funktionieren. Weißt du, was ich meine?
Nee, also die erste Instanz bin ich oder ist bei vielen Comedians, ist der Comedian selbst. Aber das ist halt das Trickige bei Stand-Up. Also man schreibt es dann doch auch auf eine Art mit dem Publikum zusammen. Es muss ja auch killen. Also man kann nicht da irgendwie Sachen sagen und dann lacht keiner und später sagt man, ja okay, das war Kabarett, alles cool. Sondern so, ja, ich hatte so voll die smarten Gedanken. So, das war, da bleibt euch das Lachen im Halse stecken, oder Leute? Sondern man ist dann so, schwer es auszudrücken gerade für mich, aber es ist halt so ein, wie gesagt, also der Prozess, also ich komme auf die blaue Autos fahren schneller Beobachtung selber und ich finde die gut und mache das mit dem Deo-Roller, aber dann gehe ich abends auftreten und mach vor denen irgendwie improvisier weiter und es ist halt, das Lachen von denen ist vielleicht so ein bisschen wie so ein Beat bei einem Rapper oder so, also so man kriegt was zurück und man arbeitet damit und dann hat man einen Hinweis, da gab es einen Lacher bei einer Stelle, die ich vielleicht gar nicht so sehr auf dem Schirm hatte, wie witzig das eigentlich ist, der Nebensatz. Stimmt, dann kann ich da ja auch noch weitermachen, also
Das heißt, du improvisierst auch während einer laufenden Show?
Kommt auf die Show an, bei Open Mics ja, im Solo-Programm auch, ja, es geht vor allen Dingen bei Shows, wo man nicht bezahlt wird oder bei Shows, wo die Leute für einen gekommen sind, das sind, glaube ich, so die Sachen, die mir am meisten Freiheit geben, weil wenn ich nicht bezahlt werde und ich da bin fürs Training, dann probiere ich neue Tricks aus oder ja, neue klar. Dinge im Training und wenn ich wenn das meine eigene Show ist, dann weiß ich, hey, die kommen schon, also die haben Bock auf mich und auf das, was ich mache und die geben einem dann mehr Freiräume und dann kann man auch manchmal diese Umwege nehmen. Aber wenn man jetzt gebucht ist bei einer Mixshow zum Beispiel, dann wird es ziemlich schwierig, weil man bezahlt.
Das heißt Mixshow mit anderen Künstlern.
Genau, also so im Quatsch Comedy Club oder so, weil man hat Verantwortung, also die nimmt man dann auch ernst so. Also ich kann jetzt hier nicht so rumdaddeln. Und aber die Leute kennen mich hier nicht. Also ich muss auch abliefern und ich muss, also die verstehen nicht sofort jeden Kontext und woher mein Witz kommt, wer ich bin oder so. Ich muss mich hier schon erstmal beweisen und sauber das Zeug zu Ende spielen, dann wird's eher strenger. So.
Wie ist das denn bei dir? Weil ich bin ja viel als DJ unterwegs und wenn ein Abend läuft, dann läuft er und du kriegst einen Adrenalinstoß ohne Ende und das beflügelt dich und man wird noch kreativer und noch geilere Zusammensetzungen von Songs. Yeah. Und dann gibt es die anderen Abenden, die Gott sei Dank relativ selten sind, aber die kommen vor und bei denen sage ich, das war ein reiner Arbeitssieg. Weil du fängst dann plötzlich innerlich, die Fassade außen ist genauso geile Partys und innerlich konstruierst du dir schon deine Playlist um, überlegst dir Highlights, welchen Song du wann spielst, damit du das Publikum catchen kannst, weil du im Grunde total unzufrieden bist, weil der Abend überhaupt nicht nach deinem Plan läuft. Deswegen wird das, ich sag, das ist wirklich ein Arbeitssieg, eine schweißtreibende Arbeit. Kennst du diese Situation auch und inwiefern kannst du dann reagieren, wenn du merkst, das Publikum zieht nicht?
Ja, ich kann beides. Und bei den Arbeitssick-Shows, ja, also ich kann minimal vielleicht das eine Bit vorschieben, das andere danach. Aber eigentlich, also gerade beim Solo ist es schon so durchdacht. Also man kann da gar nicht so viel machen. Also das ist eigentlich so die ehrliche, ernüchternde Variante. Es gibt einfach so manchmal, die Leute haben eine gewisse Stimmung, also mit denen sie reinkommen und der Raum hat eine Stimmung. Und als Comedian, egal wie gut man ist, ich weiß jetzt nicht, wie es als DJ ist, ich schätze auch, du kannst die Stimmung um 1-2 Punkte nach oben bringen, aber du kannst nicht aus einem Raum, der so stimmungstechnisch bei einer 4 ist, eine 10 machen. Also das so, die sind dann am Ende, die sind dann, also manchmal sind die einfach so und manchmal oder oft sind das dann die Leute, die dann nach der Show dann besonders sogar noch die Show loben und sagen, wie geil es war und was für eine richtig gute Zeit sie hatten. Und dasselbe Feedback, also dolleres Feedback in der Richtung, einem es nochmal schreiben oder einem sagen, als bei der Show, wo man sich denkt, boah, war voller Abriss, war doch richtig geil, war, also ging voll ab, so.
Aber dann kommst du in diesen Zwiespalt, du willst es gerne glauben, hoffst aber auf der anderen Seite, dass es nicht so ein Mitleid ist, so, oh, der Arme, komm.
Nee, also nach Jahren hat man da so ein Gespür für, also Mitleidsnachrichten lesen sich anders, die kenne ich ja auch.
Aber es gibt so banale Dinge, gegen die kannst du auch nichts tun. Als DJ zum Beispiel, wenn du innen Musik machen musst, aber die Leute haben Zugang zu draußen und draußen hat es noch um 21 Uhr 25 Grad, dann kriegst du die nicht mehr rein und wenn sie drin sind, sagen sie, es ist zu heiß.
Ja, genau, voll.
Da kannst du nichts tun, gar nichts.
Nee, total, das wird voll unterschätzt. Da werden wir auch so ein bisschen an diesem, so leicht so bei diesem, sei mal witzig, am Tisch oder so. So in der Situation kann ich so gut sein, wie ich will, das passt da einfach nicht rein und man hat manchmal Situationen, die einfach objektiv von wie der Raum gebaut ist, einfach schwieriger sind. Also es ist so geil, in einem Raum aufzutreten, ich sag mal so ein 400er Raum, eine schöne Bühne, Samstagabend, 20 Uhr im November und dann kommt da ein fokussiertes Licht auf die Bühne und geiler Sound. Oder man hat irgendwie eine Open-Air-Show im Juli um 16 Uhr. Also so, das ist ganz andere Stimmung. Also es können die gleichen Leute sein, aber gibt keinen Fokus auf der Bühne, es ist hell, es ist, also das ist, also du spielst dagegen Kräfte an. Also ja, also diese Umstände machen, können schon einen riesigen Unterschied machen. Ich glaube, man muss sich manchmal einfach, ich sag mal sozusagen, wir sind ja alle irgendwo so Leute, die das irgendwie ihren Traum zum Beruf machen, so, oder also Leute, die generell, die in der Kultur oder in Medien unterwegs sind, das sind oft, es ist ja oft so ein bisschen, wie nennt man das? Selbstverwirklichung. Aber man muss einfach manchmal verstehen, manchmal ist es auch wirklich einfach ein Job. Also man kann nicht, es kann nicht jeder Gig, jeder Auftritt totale Freude bringen. Tun sogar viele nicht. Also viele fühlen sich angenehm gut an. Ich mache gerade eine gute Arbeit. Und es gibt aber auch die Shows oder die Auftritte, die wirklich, krass, das ist wirklich hier gerade ein Job. So, ich muss, mein Job ist es einfach, es mir nicht anmerken zu lassen, dass es gerade ein Job ist.
Ich nehme selber an mir, also ich liebe gute Comedy. Ich bin da mehr oder weniger alles, mein ganzer Alltag ist eigentlich immer irgendwie auf Humor ausgelegt. Und deswegen darfst du dich ja geehrt fühlen, ne, dass ich ein absoluter Fanboy bin, muss man ja auch mal an der Stelle sagen. jetzt sei mal dankbar, Kavus.
Ja,
nimm doch mal ein Kompliment an,
danke,
Mensch.
Mann.
Danke. Das ist das Komischste, wenn Leute dann so Pausen lassen, man weiß nicht, was man jetzt, also
wie
man
so,
jetzt auf das Kompliment
rät. Sorry, also vielen Dank, also ja.
Nee, ich meinte, also eher deine Situation, also der bin ich auch manchmal, wenn Leute mir zum Beispiel als Radiomoderator sagen, ja, deine Stimme ist auch einfach gut und dann lassen sie dahinter so eine Pause, dass ich jetzt reagieren kann.
Ja, genau,
und
ich weiß einfach nicht. Ja, was soll man dann sagen? Also,
das ist die Stelle, an der du lustig sein musst als Moderator.
Was willst du jetzt von mir?
Ich nehme das Kompliment an.
Und was mir jetzt aufgefallen ist, dass je mehr, also wir hatten die Corona-Pandemie, dann ist die ganze Kriegsscheiße losgegangen, der Klimawandel ist sowieso eine permanente Krise für immer. Und ich merke, dass ich in diesen Zeiten, die so eigentlich total krisengebeutelt sind, ich bin wirklich mittlerweile süchtig danach nach witzigen Content. Also ich gehe da immer mehr drauf und ist jetzt so meine subjektive Wahrnehmung. Nimmst du tatsächlich auch als Comedian zwei Fragen. Erstens, ändert das so ein bisschen auch die Art und Weise, wie du dir Witze überlegst, zum Beispiel, dass das blaue Auto schnell ist.
Das ist eine Kritik am Klimawandel übrigens.
Das ist
genau das Thema. Ja.
Kabarett. Und die zweite Frage, nimmst du das auch beim Publikum wahr? Weil so meine subjektive Wahrnehmung, auch so in meinem Freundeskreis, ist fast schon so, man wird immer dankbarer für Leute, die es jetzt selbst noch in diesen Zeiten wie diesen schaffen, einfach witzig zu sein, locker zu sein, da die Ernsthaftigkeit mal wenigstens für den einen Auftritt von Kavus Kalanta rauszunehmen. Oder nimmst du das noch gar nicht wirklich wahr?
Also das erste war jetzt, ob ich irgendwas ändere? Oder
genau.
Ja. Nö, also... Ich
mir alles scheißegal. Ja. Das bin ich sowas von, ganz ehrlich.
Das System wird fallen. Nein, also ich denke da privat ab und zu dran. Ich finde, also an diese ganzen Krisen so, aber ich sehe da jetzt nicht so die Verbindung zu meiner Zeit mit meinem Deo-Roller. Also nö.
So. Naja, es gibt mit Sicherheit, also ich habe es deswegen auch so ein bisschen gefragt, weil ich schon die ein oder andere Person der Öffentlichkeit wahrgenommen habe, auch im Musikbereich, die das schon, die Krise dann, um jetzt das System wieder zu kritisieren, so ein bisschen dann wieder hernehmen, um dann Geld zu machen, weil sie dann so eine Art fast schon Deepness vorgaukeln und so, ja, jetzt yeah. sind gerade die und die Zeiten.
Ja,
und deswegen,
genau.
Deswegen wollte ich so ein bisschen mal drauf
hinaus. Nee, das ist ein guter Punkt. Alter, es gibt eine Menge Trittbrettfahrer gerade auf Twitter, die sich alles Mögliche auf die Fahne schreiben für Reichweite und so. Also, das widert mich an. Also, darüber würde ich mich vielleicht lustig machen oder was machen. Aha. Ja, das ist mir jetzt, da habe ich jetzt gerade aktuell nichts zu, aber ich finde, das ist ein interessantes Phänomen. Ja, man hofft doch schon, dass die Fans von einem schon checken, dass man dies und jenes auch schlecht findet oder so, dass man kein Soziopath ist oder so, aber dass man da jetzt nicht anfängt, irgendwie so in der Welle zu schwimmen, um dann persönliche Vorteile aus Krisen zu ziehen oder so. Und das, also ich sag mal so, ich kann es jetzt nicht… Es ist das, sagt ihr im Süden, Geschmäckle, dass man von einigen Leuten kriegt, wie sie sich auf Social Media und so bewegen, dass es sehr, sehr opportun wirkt.
Ja, das sind ja auch häufig so easy Applause-Themen, wo du denkst, natürlich kriegst du jetzt dafür Applaus.
Ja.
So, wenn ich jetzt sage, ich bin für Frauenrechte, wird jeder sagen, ey!
Ja, total. Wobei, also es sind auch irgendwie immer so komisch, also so Männer, die sich dann so komisch stark machen für Frauen und so. Die nehmen da wieder einer Frau den Job weg. Also es ist dann wirklich, also so die…
Ihr seid das Problem.
Ihr seid das Problem.
Schon wieder.
Ja, also nee, also man hofft dann immer, dass die Leute einfach, nur weil man zu Sachen nichts sagt oder manchmal einfach so richtig stumpf einfach das Gegenteil sagt, einfach nur weil es Spaß macht oder witzig ist, schon irgendwie ein Verständnis dafür haben, dass so, ja, natürlich ist er für Gleichberechtigung. Aber, also es ist irgendwie manchmal so die Grundprämisse so, also wir sind da schon bei vielen Sachen einer Meinung, aber ist nicht auch witzig erstmal, also so wie man unter Freunden einfach richtig Scheiße labert und Sachen irgendwie sagt, die man nicht meint, aber die super witzig sind, also das ist oft bei…
Da geht's ja auch darum, tatsächlich auch mal von der Realität einen zu befreien. Also wir gehen ja jetzt nicht zu dir, um hier sozialkritisch
ein
Programm anzuhören, sondern wir wollen einfach mal die Umwelt vergessen. Das ist ja auch, es ist ja wirklich ein soziales Phänomen, wenn man sich das in der Geschichte anschaut. Nach dem Krieg wurde ja der deutsche Heimatfilm, also der Nicht-Propagandafilm, sondern der Liebe, Freude, Friede, Freude, Eierkuchen, der wurde ja richtig, richtig erfolgreich in den 50er, 60er und vor allem 50er und 60er Jahren mit Roy Black und wie sie alle heißen. Das war ultra erfolgreich, weil die Menschen endlich mal wieder Abwechslung gebraucht haben. Nee. Und so glaube ich, es gibt immer zu jedem Trend oder zu jedem, was gerade aktuell passiert, gibt es wahrscheinlich einen Gegentrend. Jetzt geht es uns allen schlecht. Jetzt wollen wir alle ganz was Lustiges. Vielleicht, wenn es uns wieder besser geht, wollen sie alle den sozialkritischen Kavus plötzlich auf der Bühne haben.
Ja. Ich weiß nicht. Ja. Also die Deutschen.
Da weiß ich nicht, wie du dich drauf vorbereitest dann mit lauter Musik und einem Deo-Roller, aber.
ja, also, ach so, genau. Und beim Publikum, die Veränderung, ich meine, so lange stehe ich nicht auf der Bühne. Es wäre eigentlich interessant, mal Leute zu fragen, die das wirklich seit 30 Jahren, 20 Jahren machen. Bei mir sind es jetzt 7. Kaum, es kommt aber bei auf gewissen Shows an. Bei einigen Shows hat man schon, ich sag mal, ja, links ist mittlerweile auch schon falsch gesagt. Ich würde mich selber politisch so links einordnen, aber es gibt halt Leute, die sind so, ich weiß gar nicht, wo die sind. und da hat man manchmal so ein paar von denen. Also gibt's schon, glaube ich, immer mehr ein paar so, die dann einfach nicht verstehen, dass jemand etwas sagen kann und es schlimm klingt, aber vielleicht gar nicht so schlimm ist. Also die, ich glaube, das ist ein bisschen dieses ganze Sprache formt Realität und dann jetzt müssen wir auf jedes Wort achten, weil alles ist gerade und wird alles durch so eine Machtlinse gesehen. Es steht ein Mann auf der Bühne mit dem Privileg zu reden und was weiß ich, durch was die das alles, wie viele Filter das in ihren Gehirn geht, bis dann einfach so ein dummer Pimmeljoke bei denen ankommt, aber dann wird dann so eine, denn das geht dann durch diese ganzen soziologischen Theorien, die sie da irgendwie in 2 Semestern sich reingezogen haben und dann, also da gibt es ab und zu mal, ich hatte letztens eine Show, aber das passiert wirklich selten, wo ich irgendwas gegen Frauen gesagt habe, also im Setup. Nee, es war was gegen arabische Frauen, aber es war witzig und es war ganz klar, für alle anderen, dass es einfach so daneben ist, dass es auf jeden Fall nicht meine echte Meinung ist, so. Weil ich irgendwie, es war irgendwie sowas, dass man in den Führerschein nehmen sollte. Auf jeden Fall, das ist irgendwie, das war so die Quintessenz und dazwischen gab es die Jokes und es war sozusagen komplett, also, ja, scheiße, ich labere da einfach scheiße, so. Und da haben so ein paar Mädels, deutsche Mädels, so reingerufen, so Buh. Und dann habe ich einfach das Buh mitgenommen, also Buh. Ich finde es auch so witzig, dazu nur Buh zu sagen. Also so, wenn ihr es so schlimm findet, dann weiß ich nicht, dann ist es irgendwie auch eine komische Reaktion, so Buh. Aber das, ja.
Aber die sind garantiert auch auf Twitter.
Ja, so
dagegen.
Genau, oder aber das passiert selten, die meisten Leute checken es, aber ich habe da schon, es ist ein bisschen mehr geworden, dass man so das Gefühl hat, dass da Leute ganz genau einem auf die Finger schauen, was voll das Ende für Humor ist, so, weil es lebt irgendwie von Freiheit und von so einer Art, von so einer Narrenfreiheit und von so Scheiße labern und so. Es ist manchmal so dieses Ding, dass Leute so denken, ja, alles ist, it's funny, cause it's true. Aber manchmal ist es funny, weil es überhaupt nicht true ist oder weil es einfach nur funny ist. So. Und das ist halt so, was man halt mit Freunden hat, wenn man mal vielleicht einen säuft oder auch nicht einen säuft und abhängt und einfach so Sachen sagt und dann so, oh, das sagen wir aber nicht draußen. Ja, aber quasi bei Comedians ist so, unser Job ist es, das dann draußen zu sagen und zu simulieren, als wären wir Freunde, obwohl wir keine sind, so in der Show.
Es führt mich noch ein Thema, das ich unbedingt ansprechen will, weil es gibt ja, es passt jetzt perfekt zum Publikum und was darf Humor überhaupt und so weiter. Es gibt ja in jedem Freundeskreis auch so diese Arschlöcher, die alles auf zum Beispiel Serien und so in Originalsprache schauen, weil sie sagen, es ist witziger. Ich bin eines dieser Arschlöcher.
Ja, ich immer, auch.
Ihr müsst euch, Comedy-Sachen muss in Originalsprache geschaut werden, weil es transportiert den Witz mit. So einfach.
Ja, klar.
So.
Ja.
Damit gehe ich all meinen Freunden immer super auf die Nerven, aber dementsprechend habe ich mir auch angewöhnt, das hat sich bei YouTubern bei mir etabliert, bei Comedians, bei Filmen sowieso, dass ich irgendwie einen totalen Hang dazu habe, mir nur noch US-Sachen reinzuziehen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, da ist eine ganz, ich weiß nicht warum, vielleicht geht es ja da ähnlich, eine ganz andere Realness hinter den Humorsachen und ich, das ist jetzt wieder keine Angst, du musst auf das Kompliment nichts sagen, aber ich bin auf diese ganze damals auch Stand-Up-44-Sache auch damals hängen geblieben, weil ich irgendwie, ich habe Ami-Vibes auf einmal bekommen. Ich habe mir gedacht, krass, deutscher Humor kann ja richtig, Stand-Up in Deutschland kann ja witzig und nicht einfach nur todespeinlich sein.
Yeah.
Und bin da so irgendwie drauf hängen geblieben. Okay. Deswegen, ich weiß natürlich schon von Chips und Kaviar so ein bisschen, was eure Meinung dazu
zu US-Comedy ist. Übrigens, auf allen Plattformen. Auf Spotify, dies, das, Chipsong.
aber ja, aber jetzt kannst du ja mal für die Crowd nochmal so von uns so ein bisschen sagen, wie wie nimmst du diesen, also ist diese subjektive Empfindung von mir, dass US-Comedy gefühlt mehr darf, egal in welchem Format, auch Late Night, auch total linksorientierte Late Night Sendungen wie die Daily Show, die machen Witze, wo ich mir denke, wenn da ist Böhmermann ein Scheißdreck dagegen und wir echauffieren uns schon über eine Sendung wie Jan Böhmermann, wenn er mal was ein bisschen am Rande der, was weiß ich, was sagt. Genau, was... wie ist da so deine Empfindung?
Also ich glaube, so ganz grundsätzlich, so was so Grenzen angeht und so Tabugrenzen, gibt es einfach in den USA allgemein, ist die Redefreiheit weiter ausgeprägt als hier. Also,
in welchem Sinn?
Man kann viel mehr Dinge öffentlich sagen und drucken und das ist noch nicht illegal. Also die haben einfach ein laxeres Verständnis. Also ich glaube, kannst fast alles sagen, außer Aufrufe zur Gewalt oder so gegen eine Person. Also kannst du easy den Holocaust leugnen. Das ist so, da geht alles. Und das ist der entscheidende Vorteil. Nein, aber
es gab ihn nämlich nicht, Leute. Hört Chips und Kaviar, euer Holocaust-Leugner.
Das war's von mir.
Carvus Calanta.
Deswegen sind die witziger. Nee,
der letzte Auftritt von Carvus.
Ja. Nee, aber ich glaube, das ist so, das ist, finde ich, gar nicht so der Punkt, so ja, die Daily Show geht, sagt krassere Sachen als Böhmermann oder so. Also ich finde, in Deutschland wird das voll oft so überschätzt, ist das immer die Frage, Grenzen des Humors, was darf Comedy und so, und bevor es hier überhaupt, also es gibt hier kaum Humor, also die Deutschen brauchen sich gar nicht über die Grenzen Sorgen zu machen an diesem Punkt. Also das ist total, da kommen wir vielleicht in 10 Jahren, 20 Jahren hin, dann so, es gibt hier viel zu wenig erstmal Normalhumor. Und ich habe das, es ist ja auch immer so ganz schnell, dass man so unbedingt an die Grenzen, also dass sich die Diskussion irgendwie darum handelt. Ich glaube, der Grund, bevor man so zu philosophisch wird und vielleicht auf Unterschiede zwischen Sprache und sowas eingeht, ist es einfach ganz stumpf, also Stand-up-Comedy, jetzt nicht Humor auf der Bühne, sondern die darin explizite Kunst vom Stand-up-Comedy, wo man keine Charaktere spielt und all das, gibt's einfach in Deutschland nicht so lange. So, also noch vor 10 Jahren hat das kaum jemand gemacht, nach der strengen Definition. Also, dass man wirklich als, ich sag mal, als eine Version seiner Privatperson auf die Bühne geht, als Persona und nicht als Atze Schröder oder sowas. Ich bin mir sicher, die haben auch voll gekillt und die hatten gute Shows, aber es ist einfach eine andere Kunstform. Und das gibt's hier einfach nicht so lange. Und es machen im Vergleich zu den USA also unglaublich viel weniger Leute in Deutschland das als dort. Und das ist halt wie bei allen Sachen, also kann das eigentlich auch mit Fußball vergleichen. So, warum gewinnen die nie die WM? So, ja, es sind zu wenige Menschen und es ist kein Volkssport und die haben keine Trainingsplätze. Also Kinder spielen dort, also ich gehe jetzt einfach davon aus, dass in Nepal Kinder Fußball spielen. Das ist sehr wichtig für diesen Vergleich. Aber ich habe mal eine Doku gesehen.
Blaue Autos fahren immer schneller.
Ja, genau. Ich habe mal eine Doku gesehen über China, das ist interessant. Und da wurde drüber geredet, China will ja in allem die Nummer 1 sein und die haben sich ja irgendwie vorgenommen, auch in Fußball die Nummer 1 zu werden. Und dann hat ein Typ, weil die haben dann immer so Trainer eingekauft, so Jugendtrainer von Dortmund oder so, der dann rübergegangen ist, um dort die Jugend zu trainieren, weil die diese ganzen auf dem Reißbrett geplanten Pläne haben, so gute Fußballspieler hervorzubringen. Und er meinte in etwa, hey, solange man Kinder auf der Straße nicht Fußball spielen sieht, wird es hier nie, also die absoluten Topspieler geben. Also es müssen viel mehr Leute das einfach die ganze Zeit machen. Und in den USA hat man einfach seit 40 Jahren und vor allen Dingen in den letzten 20 Jahren und dann nochmal vor allen Dingen in den letzten 10, 15 Jahren, es gibt da, glaube ich, ungelogen ungefähr 50.000 Comedians. Also Leute, die es in irgendeiner Hinsicht versuchen. Und in Deutschland haben wir jetzt gerade seit einem Jahr oder einem halben Jahr einen kleinen Boom. Aber ich würde sagen, so Stand-up-Comedy, so, also genau explizit diese Kunstform, machen wahrscheinlich, würde ich jetzt einfach grob schätzen, in Deutschland 150 Leute oder so. 200.
Aber warum sind wir Deutschen so, dass wir uns immer mit Amerika vergleichen müssen und das uns aber immer quasi hinstellen, oh, wir sind ja eigentlich die Schlechteren. Weil bei uns gibt's das nicht. Deswegen haben wir keinen Humor. Das viele ja auch jetzt vorher schon. Wir haben eigentlich noch viel zu wenig Humor. Wenn der Deutsche an sich ja glücklich ist, dann wird ja nicht in Amerika dauernd ein Amerikaner rumlaufen und sagen, scheiße, wir haben keinen Fußball.
Finde ich an dem Punkt, muss ich jetzt vor Kavus noch reingrätschen, dass zumindest meine Empfindung ist, das sehe ich tatsächlich anders. Ich habe immer eher das Gefühl, dass wir von uns eher denken, ja, wir sind so witzig und was haben wir nicht für tolle Comedy und Kabarett und hast du nicht gesehen? Aber das nehme ich eher wahr, wenn ich in meinem Freundeskreis darüber spreche, was ich in den USA oder so gesehen habe oder dass die irgendwie bessere Showformate haben und so weiter, dann werde ich eher niedergeredet und was will ich denn jetzt mit meinen USA?
Weil du mit den USA angefangen hast.
Aber es ist ja, habe ich nicht. Also ich sage dann meistens das als Vergleich, wenn eine Serie gelobt wird, sage ich mal, ja, ist mir zu plump, ist mir zu offensichtlich. Deutsche Serien sind in 90% der Fälle einfach, ich weiß in der ersten Folge ganz genau, was in der letzten Folge passiert. Während US-Serien, einfach natürlich, weil da auch andere Finanzkräfte dahinter sind, total gut durchdacht sind. Und wenn ich dann sowas sage, dann habe ich das Gefühl, ich werde jetzt eher schlecht geredet.
Ja, weil du denjenigen ja angreifst. Also du redest ja von einer Serie, die er mag und sagst, nee, eigentlich so scheiße, weil die ist ja halt schlecht durchdacht.
Nee, ich gebe ja nur einen Horizont auf und weil ich...
Ja, aber du hast es ja als Kritik verpackt.
Wenn du überlegst, dass Deutschland hat, glaube ich, den zweitgrößten Musikmarkt und die hör dir mal deutsche Musik an. Wie kann das denn sein, dass wir den zweitgrößten Musikmarkt haben und dann haben wir Künstler wie, ganz liebe Grüße an, ich will jetzt keinen Namen nennen, weil ich selber im Radio arbeite, nicht, dass die mich dann nicht mehr mögen. Aber... Finde ich schwierig. Oder ja, ich
Aber wer setzt denn die Messlatte, was gut und was schlecht ist? Das ist ja rein subjektiv.
Nee, das ist aber, glaube ich, eben der Punkt, auf den ich am Anfang hinaus wollte. Man kann schon beurteilen, ist ein Comedy-Bit gut geschrieben oder nicht.
Ja, aber wer legt das denn fest? Also bei der Musik auch. Also wenn die erfolgreich ist, kann man ja per se ihr den Erfolg nicht absprechen, egal ob es gut oder schlecht ist. Nee, das ist ja ein fachlicher und ein emotionaler.
Wenn es im gleichen Genre Vergleichsprodukte gibt, die besser sind, dann kann ich ja sagen, naja, es ist gut, es ist jetzt für deutsche Verhältnisse gut.
Aber du hast zu deinen Freunden gesagt, nein, du schaust eine Sendung, du findest eine Serie, die aber schlecht ist, gut.
Nee, ich rede ja in dem Moment nicht schlecht. Ich lasse dir ja auch schauen, was sie wollen. Inzwischen halte ich meine Meinung sowieso weil ich merke, nee, es kommt nicht so gut an. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine deutsche Serie schaue, dann denke ich mir, und dann sehe, oder bei deutschen Filmen, gibt es einen tollen Beitrag vom ZDF-Magazin Royal auch zu. Und wenn ich dann sehe, wie viel Geld dahinter steckt und was mit diesem Geld gemacht wurde.
Ich kann es dir anders sagen. Es kommt meistens so rüber. Also es ist immer einer in der Gruppe, der das Amerikanische besser findet.
Ja.
Und dieser meiste, der ist dann... Ich spreche dich jetzt nicht an, aber der ist meistens dieser Klischee-hippe Student, der am Prenzlauer Berg Chai Latte trinkt.
Nee, okay, das bin ich nicht. Ich hasse Chai Latte.
Nee, aber es ist immer der eine, wenn sich fünf über etwas freuen, dann kommt der Sechste und sagt, nee, aber einiges ist woanders viel besser. Und das macht in dem Moment
ja,
die Stimmung
einfach. Aber das ist ja eine subjektive, emotionale Diskussion dann. Aber ich versuche den Leuten immer zu sagen, nee, aber wenn man jetzt wirklich ganz ernsthaft das objektiv betrachtet und einfach so ein paar Kriterien durchgehen würde, dann fällt mir in den
aber ich gehe ja nicht, ich schaue mir ja ich schaue mir Kavus nicht an und sage, jetzt objektiv gesehen muss ich mir den anschauen, den muss ich lustig finden. Den finde ich einfach lustig.
Ja, aber selbst wenn ich ihn jetzt nicht lustig finde, dann wird es häufig auf so einer persönlichen Ebene ausgetragen, wo ich sage, naja, jetzt machst du einfach die Person nieder, aber die Jokes sind ja gut geschrieben.
Ja, weil, und noch ganz kurz, und Kavus, wir haben dich nicht vergessen.
Ja, ich bin hier gerade in so einen Beziehungsstreit reingeraten.
Ja, absolut. Nee, weil es ist ja oft auch so, ich weiß, es wird ja oft die deutsche Synchronisation kritisiert. Aber da gibt es ja auch Synchron-Drehbuchschreiber, die extra die Witze auch anpassen für den deutschen Humor. Deswegen ist es per se ja kein schlechtes Handwerk, sondern es wird einfach dem Markt angepasst. Genauso wie Cola in Amerika auch anders schmeckt als in Deutschland.
Aber ich kann sagen...
Ja, aber mit Kunst ist es ein bisschen schwieriger. Also dann
ja, kauf es über den mal bitte.
Ja, also das wusste ich übrigens nicht, dass man den Witz dann so anpasst. Klar, wenn es manchmal...
Es gibt aus den 70er Jahren, ich habe das selber nie gesehen, aber es gibt die zwei, das sind zwei Detektive oder so ähnlich, eine gespielt von Roger Moore, die sogar in Deutschland noch sehr, sehr viel erfolgreicher waren als im Ausland, weil in Deutschland einfach die besseren Gag-Autoren dann waren und haben
denen South Park auch so.
Die haben denen einfach geile Jokes in den Mund geschrieben.
Okay.
Also man passt sich dem Markt an. Nicht immer, manchmal fehlt auch die Kohle und kommen schlechte Synchron, will ich gar nicht abtun. Aber ich, um jetzt zum Thema zurückzukommen, dann übergebe ich gerne das Wort wieder Chaos. Ich habe immer so das Gefühl, dass es immer einen in der Gruppe gibt, der sagen muss, in Amerika ist alles besser.
Ja,
braucht man ja gar nicht.
Nee, das weiß ich nicht. Also man ist dort bei einigen Sachen einfach, ja, schon weiter. Also ich bin jetzt zum Beispiel kein Hip-Hop-Experte, aber wenn man das jetzt so nehmen würde, ich glaube, Fantastische Vier in Deutschland damals, ich meine aus meiner Erinnerung, dass es sehr simple Reime waren, so, eine sehr simple Reimstruktur, so, bisschen, waren die das oder irgendwelche anderen, diese ersten deutschen Hip-Hopper, so, es war so ein bisschen alles so, ist auch egal, wer es war, aber sagen wir mal beim Hip-Hop, wenn jemand die ganze Zeit so Haus-Maus-Reime macht und dann ist es halt so, und wir waren hier und da gibt es Bier und so, dann ist es einfach schlechter als so eine komplexe Reimstruktur, wo, wie bei Eminem oder so, wo sich einfach viel mehr in jeder Zeile reimt, witzige Wortspiele noch drin sind, Sachen aufeinander Bezug nehmen. Und da kann man schon sagen, das ist einfach krasser geschrieben. Also es ist wirklich besser. Ich glaube, da kann man schon so ein paar objektive Maßstäbe anwenden. Und ich meine,
was macht es die Welt besser?
Ja,
wenn ich das unbedingt vergleichen will. Was bringt es
eigentlich? Das ist ja wieder eine andere Frage. Also, warum machen wir irgendwas? Also,
nee, ich meine, wenn ich sage, fünf Leute freuen sich über die schlechte deutsche Version und einer sagt, nee, es geht euch eigentlich nur besser, wenn ihr die englische Version
besser findet. Darum geht es aber, glaube ich, nicht, ob es jemand besser oder schlechter damit geht, sondern das ist ja, da gebe ich dir ja recht, das ist eine subjektive Empfindung per se. Ich glaube nur, deswegen finde ich, das meinte ich vorhin mit Originalsprache, viele Witze gehen einfach, werden so ein bisschen kaputt gemacht. Ich fand Modern Family eine der beschissensten Serien aller Zeiten, weil ich sie auf Deutsch gesehen habe und habe dann irgendwann zufällig im Ausland, ich glaube in Schweden, und die schauen ja alles nur in Originalsprache, habe ich es dann im Originalton gesehen und ich habe mich nicht mehr eingekriegt vor Lachen, weil die Witze ganz anders waren, die Stimmen zu den Menschen gepasst haben.
Ja, das Timing und so, dann da geht schon viel verloren, gerade bei Humor. Es ist super schwer, es zu übersetzen, also.
Total. Und ich glaube, also worum es mir bei der Debatte eher so ein bisschen geht, ist, dass diese, wenn sich dann, und ich glaube, das stört mich dann so ein bisschen, wenn sich dann Songwriter oder Comedians oder so dann so selbst überhöhen und so ganz offensichtlich von sich denken, wir haben hier die Weisheit mit dem Löffel jetzt gegessen. Ich glaub, da denke ich mir immer so, nee, ihr könntet noch so viel mehr, weil Carvus, wie du sagst, im Musikbereich fällt mir es auch auf, wenn man mal überlegt, dass ein einzelner Rapper, wie kann man von ihm halten, was man will, aber Kollega damals den deutschen Rapmarkt sowas von verändert hat, nur weil er mal nicht derjenige war, der Haus auf Maus gereimt hat, sondern eine ganze Story erzählt hat in seinem Song. Oder jetzt Stand-Up 44 dann ziemlich erfolgreich war oder dann Felix Lobrecht mittlerweile Hallen füllt, wo ich mir dann so denke, genau, weil der jetzt mal was ausschöpft, was schon da ist, ein bisschen mehr in diese US-Richtung geht und schon kommt so ein ganz neuer Vibe und es ist ja, wie ich glaube, nur für Kreativschaffende nur positiv zu sehen, wenn du dich mit anderen messen kannst und nicht mehr nur in diesem billigen Punchline-Modus denkst.
Ja, also ich sag mal, als ich damals angefangen habe und Daniel Wolfson auch, mit dem ich den Podcast Chips und Kaviar mache,
jeden Dienstag,
aber so in der Zeit, das war 2015, da gab es das alles nicht. Also es gab sozusagen keinen Markt und wir waren uns auch überhaupt nicht sicher, ob, ich sag mal, der Style, der an dem Amerikanischen angelehnt ist, hier überhaupt angenommen wird. Also uns wurde im Gegenteil eher gesagt, da waren wir bei so traditionelleren, kleineren Kabarettbühnen hier in Berlin und da wurde von anderen Künstlern so gesagt, hey, ich finde es cool, was du machst, ich verstehe das, aber die Deutschen oder hier, das wird nicht funktionieren. Das klappt nicht. Das will keiner. Und es gab auch deutsche Comedians, die damals, das war eine Besonderheit in Berlin, hier auf Englisch aufgetreten sind, vor Expats und dem ganzen englischsprachigen Publikum, weil sie dachten, die wollen halt diesen Ami quasi Style, also die wollen einfach Stand-Up-Comedy machen, also einfach nur diese Kunstform, die aus den USA kommt, deswegen halt Ami-Style ist, aber es ist einfach Stand-Up-Comedy. Und das kann man in Deutschland gar nicht machen. Das Publikum nimmt es nicht an, es gibt keine Bühne dafür. Und wir haben dann angefangen, so kleine Shows zu organisieren und dann hat sich so nach und nach ging es dann doch und es gab viele Leute wie euch und ich hatte auch das Gefühl bei mir im Freundeskreis, die Leute haben die Sachen gefeiert, so auf YouTube oder so, aber es gab halt nichts, was in der schlechten Version auch nur in die Richtung geht Und da sind wir eingesprungen.
Was mit der schlechten Version?
Ja. Aber ja, es gab am Anfang dieses Gefühl eher. Also so wird es überhaupt je. Also es hat keiner kommen sehen, dass das dass es sowas wie Stand-Up 44 geben wird oder dass es einfach so große, dass dieser Style große Hallen und sowas füllen kann. Also ich habe mir gedacht, das Potenzial muss ja da sein. Ich kenne ja meine Freunde, ich weiß ja ungefähr, wie junge Leute sind. Wir haben alle Bock drauf, aber keiner macht's. So, das so, aber ja, es gab keinen Beweis.
Ich glaube, jetzt da nochmal versöhnlich zu sein, also ich verstehe das als Künstler, dass man darüber sich unterhält und total bin ich auch der Meinung, im Radio ist es nichts anderes. Im Radio kämpfst du ja gerade ums Überleben und schaust dich auch international um, was besser hilft. Ich finde es immer nur schwierig, das Publikum davon überzeugen zu wollen. Also das ist ja gar nicht Carvus, das war jetzt eher Flo, der dann gesagt hat, du musst etwas besser finden.
Nee, aber das war ja das, was ich meinte. Genau. Ich versuche niemanden zu bekehren. Mir ist das, wenn ihr zufrieden seid mit billigen deutschen Produktionen, go for it.
Also wirklich. Billigen deutsches Dreck.
Nee, aber ich glaube, ein wichtiger Punkt, den ich noch sagen will, ist, Roger Willemsen, mein großes Vorbild, hat mal gesagt, verkauft euer Publikum nicht für dumm. Und bei deutschen Sachen habe ich einfach so häufig das Gefühl,
das Gefühl habe ich auch bei diesen ganzen deutschen Liebeskomödien und so. Ich denke mir so, ich finde es respektlos.
Aber was findet ihr an amerikanischen Liebeskomödien besser? Ich finde die genauso schlimm. Da finde ich überhaupt gar keinen Unterschied.
Also ich guck da tatsächlich gerade keine, aber ich habe als Kind, ich fand zum Beispiel Superbad, habe ich mega gefeiert.
Abartig gut.
Es gab in Deutschland einfach für mich, wenn ich mich richtig erinnere, nur eine Komödie, die ich wirklich witzig fand, und das war Lamborg. Das war so der eine Film. Ja. Und ich weiß nicht, also da, ich meine, die Deutschen können es. Also es hat kein Bio, genau. Es ist nicht biologisch oder so, ja, das ist, sondern es ist irgendwie die Struktur des Geschäfts oder so, dass immer der mittelmäßig schlechte, aber sichere nächste Film die Förderung und diese Gelder kriegt, glaube ich. Und halt es machen, das muss man dazu sagen, wenn es jetzt zum Beispiel um den Vergleich ging, Böhmermann und Daily Show, man muss einfach sozusagen verstehen, die Daily Show hat einen Autorenpool, ich würde jetzt einfach sagen, von 20 Leuten, die in den allermeisten Fällen mindestens 10 Jahre plus auf 20 Jahre Stand-Up-Comedians aus New York sind. Das sind richtig, also das ist quasi, als würde man so einen UFC-Kämpfer nehmen und dann ist hier irgendjemand, der so dreimal die Woche Kickboxen geht oder so. Das sind einfach so absolute Tiere, das sind richtige Profis. Also die haben einfach mehr trainiert, über längere Zeit härter trainiert. Also es ist, ich mag es manchmal, das mit Sport zu vergleichen, weil es wirklich so ist. Also die Autorenpools hier, da ist fast keiner Stand-Up-Comedian. Nicht, dass man es unbedingt sein muss und das ist das Geilste, aber wenn man zum Beispiel bei der Daily Show, der hat ja auch immer einen Stand-Up-Teil am Anfang oder so, oder klassische Late-Night-Shows, dann hat man dort Leute im Autorenraum, die wissen, wie man Stand-Up schreibt. Also die wissen es besser als in Deutschland, weil in Deutschland das Autorenteam das oft nicht gemacht hat oder zumindest mit Abstand weniger gemacht hat. Also es kommt einfach wirklich nur ab irgendeinem Punkt auf Trainingsräume, wie viele Leute sind da, wie hart ist die Konkurrenz, wie schwer ist es, die Stelle zu kriegen und dadurch halt die Selektion und die, und wie viele Jahre trainiert jemand schon. Also es ist, finde ich, vieles wie im Profisport.
Ich würde gerne zum Abschluss unsere Hörer noch zu zwei Shows einladen von Carvus. Das eine ist, blaue Autos fahren immer schneller und das andere, deutsche Liebeskomödien sind doof.
Das sind meine neuen Programme.
Wir können aber tatsächlich, ich finde, das war ein extrem guter Schlusssatz, weil er jetzt ganz, ganz viel von dir zusammengefasst hat, was du jetzt gerade noch gesagt hast, Carvus. Und so ein bisschen jetzt noch in den Promo-Modus kommen, weil erstens muss ich natürlich noch auflösen an der Stelle, ich werde natürlich die Links alle in die Shownotes packen, die der Teil aus dem Podcast von Kavus Kalanta und Daniel Wolfson, der jeden Dienstag erscheint, Chips und Kaviar.
Korrekt.
Nee,
korrekt.
Es ist die Froster-Story von dir, Kavus, als du, ich hab gedacht, ich kann nicht mehr atmen, weil so, das war so eine Story, da konnte ich als Student sofort relaten. Es ist so unfassbar witzig. Ich gehe da gar nicht jetzt weiter drauf ein. Den Link findet ihr in den Shownotes. Schaut euch das mal an. Es ist sowas von krank lustig.
Ja, danke.
Wie ihr euch da auch dann gegenseitig hochpeitscht. Der absolute Hammer. Genau, und natürlich, ihr könnt jetzt alles, was Kavus so gesagt hat, wir haben über gute Comedy gesprochen, über den Vergleich mit US-Comedy, wie schreibt man Witze und so weiter. Ihr kennt ihn noch nicht und wollt ihn kennenlernen, dann könnt ihr natürlich am 1.10. ihn in Augsburg sehen.
Yes. Es wäre krass, wenn die Show dann so scheiße ist, nach all dem, was ich hier so theoretisch raushau. Aber diese Erwartung,
das
gucken wir
uns
mal an. Gucken wir mal an, was der da macht. Oder das ist einfach nur so, ja, wirklich, blaue Autos fahren schneller, Leute.
Ja. Und Prenzlauer Berg?
Ja, Chai Latte.
Danke.
So.
Ja, Mann, es waren echt geile Jokes. Da haben sie gutes Ding. Genau, deswegen kommt unbedingt rum.
Ja, ich muss mal gucken, wie der Raum heißt. Eigentlich sollte ich vorbereiten. Ich bin so scheiße in Promo.
In der Kantine Augsburg.
In der Kantine Augsburg. 1.10. Es wird mega. Ich würde mich sehr freuen über jeden Menschen, der kommt.
Wir haben uns ja über dich gefreut, Kavus. Großartig, sehr lustiges Gespräch.
Ja, vielen Dank. Ey, danke, dass ich... Danke, Leute. Nee, aber danke für die Einladung. Es hat mir auch echt Spaß gemacht. Also,
geil, war ein super Gespräch. Sehr cool.
Auf die Hand.
So, hell of a ride. Nee, war super, super unterhaltsamer Gast für uns.
Total.
Hat mega Spaß gemacht. Er ist kurz in unseren Ehestreit geraten, in dem wir immer mal wieder...
Ich hätte ein bisschen von ihm erwartet, dass er uns schlichtet. Also, dass er sagt, nee, Alex und Flo, ihr seid so ein nettes Paar, bitte vertragt euch wieder. Das musst du mir selber hinbieten. Das ist das einzige Negative, was ich sagen kann, aber... Ansonsten alles super.
Und an alle Augsburger, die uns natürlich hören, haben wir natürlich noch eine kleine Aktion für euch. Ihr könnt für den 1.10.2022, sage ich deswegen dazu, vielleicht hört ihr den Podcast erst in einem Jahr. Also 1.10.2022, Kavus Kalanta ist live in Augsburg in der Kantine und ihr könnt Tickets gewinnen für ihn. Einmal zwei Tickets könnt ihr mit eurem besten Freund, beste Freundin, Liebespartner, was auch immer, könnt ihr hingehen. Ihr müsst uns ganz einfach... Ihr schreibt uns eine Mail, Kavus, Flo und Alex sind okay. Ich habe ja gesagt, ich will nicht immer in Superlativen sprechen, deswegen schreibt eine Mail, hand@fantasy.de, Kavus, Flo und Alex, ihr seid okay.
Und wenn ihr ein bisschen weit im Ranking nach oben bei unserer Auswahl kommen wollt, dann macht doch ein Selfie noch von euch, bei dem ihr gerade in einen Deo-Roller sprecht.
Ja, genau. Gut.
Nee, Alex, das war so schlecht, da kann ich nichts mehr drauf sagen. Dachte sich Flo gerade.
Wir freuen uns auf die nächste Folge, da dann mal wieder ohne Gast, sondern nur mit den zwei, mit uns halt.
Ich werde einen Deo-Roller dabei haben.
Gut, bis dahin.
Tschüss. Ciao.